Herzlich willkommen zu unserem Talk OpenAlm, Erweiterbarkeit dank REST API JSON und OAuth. Es freut mich, dass so viele von euch gekommen sind, trotz der doch interessanten Paralleltracks. Wir hoffen, dass wir euch interessante Sachen erzählen können. Ich bin Ulrike Stirnweiß und das ist Carsten Kempe. Wir arbeiten zusammen bei der Complement AG und jetzt geht's los.
Ja, jetzt geht's los, genau. Unsere Botschaft für Sie heute ist, seid kreativ, versucht ein bisschen über den normalen Tellerrand des TFS hinwegzuschauen, schaut, wie ihr oder wie Sie externe Anwendungen, externe Dienstleistungen oder Ihre eigenen Anwendungen vielleicht in die Plattform integrieren können. Softwareentwicklung wird immer komplexer und die Herausforderungen, ja, mit denen wir uns tagtäglich messen müssen, die werden natürlich auch immer größer. Und der TFS als ALM-Plattform bietet da schon eine sehr, sehr, sehr gute Basis, um dem gerecht zu werden. Aber manchmal ist es bestimmt auch so, dass Sie sich historisch bedingt oder einfach nur aus praktischen Gründen auch mit anderen Tools behelfen, um in Ihrem Softwareentwicklungszyklus voranzukommen. Vielleicht verwenden Sie andere Boards. Wir sehen nachher noch Trello im Beispiel oder User Voice als externe Anwendungen, die Sie in Ihrem Entwicklungsprozess brauchen, oder Sie haben sich eine eigene Anwendung maßgeschneidert für Ihren Prozess dazu geschustert oder dazu geschrieben, die Sie jetzt irgendwie gerne integrieren würden in den großen ALM-Zyklus. Und Uli und ich haben jetzt in den nächsten 60 Minuten vor, Ihnen zu zeigen, welche neuen Möglichkeiten es gibt, diese Integration zu schaffen. Es gab ja schon früher Schnittstellen, mit denen man letztendlich den TFS anprogrammieren kann und auch Synchronisationsmechanismen schreiben kann. Jetzt sind mit der REST API noch eine neue Möglichkeit hinzugekommen, die über, sage ich mal, die Windows-Plattformgrenzen hinausgehen und unabhängig von der Technologie oder von dem Browser Zugriff auf dem TFS möglich ist. Ich habe mal ein Beispiel hier mitgebracht, das ist Trello. Trello ist eine Online-Anwendung, womit ich Aufgaben verwalten kann. Das ist wie, wenn ich irgendwo ein Zettelchen an die Wand klebe, kann ich recht flexibel gestalten, Trello. Ich kann das sehr stark customizen. Das, was Sie hier sehen, ist die Standardoberfläche. Das kann man auch viel, viel bunter alles gestalten. Und es gibt viele draußen, die einfach Aufgaben mit Trello managen und nicht mit dem TFS. Und die finden auch Trello vielleicht viel intuitiver, viel schöner, als das vielleicht mit dem Anforderungsmanagement vom TFS möglich ist. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, Aufgaben aus Trello oder aus dem TFS in das Trello-Board zu synchronisieren. Das heißt, ich muss nicht mehr im TFS arbeiten, sondern ich kann in Trello arbeiten, um Aufgaben abzuarbeiten. Ein anderes Beispiel, was Sie wahrscheinlich alle kennen, das war auch gestern schon Thema beim Christian Binder und beim Nino, ist das User Voice. Die Integration in User Voice, Sie kennen es von Microsoft. Beispiel, an das ich immer gern zurückerinnere, Visual Studio 2012 kam irgendwann auf den Markt und hatte keine Farben mehr. Und innerhalb von kürzester Zeit war auf User Voice ein Wunsch, dass es wieder Farben in Visual Studio geben wird. Und in fast genauso schneller Zeit waren tausende Votes da auf diesen Wunsch, wieder Farben in Visual Studio zu bringen. Und Microsoft hat sich diesen Wunsch dann angenommen und hat dann diesen Wunsch von Trello manuell in den Team Foundation Server übernehmen müssen, hat dort auch ein entsprechendes PBI angegeben und hat dann gesagt, okay, das werden wir jetzt umsetzen. Mit der neuen Integration ist es möglich, direkt aus Trello heraus mit einem Mausklick sich ein PBI zu erstellen, und wenn ich dieses PBI im TFS anpasse, bekomme ich das in User Voice synchronisiert. Eine ganz andere Möglichkeit ist, Sie schreiben sich eine andere Anwendung, Ihre eigene Anwendung, die überhaupt nicht mit dem herkömmlichen Styles oder mit dem herkömmlichen UI von TFS oder von Visual Studio zu tun hat. Sie schreiben sich eine Anwendung, die Sie konkret weiterbringt, wie jetzt hier aus unserem Showcase eine Anwendung, die Ihnen es ermöglichen soll, in Ihrem Sprint auf einen Blick die notwendigste Information zu erhalten. Und diese Information, die kriegen Sie auch aus dem TFS, sie wird nur anders dargestellt. Und wir haben das gemacht über die REST API, über die Service Hooks, über eine sichere Authentifizierung mit OAuth. Und darüber werden wir heute sprechen.
Genau. Wir wollen zunächst einmal die REST API im Allgemeinen betrachten. Was ist das eigentlich und wo kommt das her? Dann natürlich im Speziellen auf die Visual Studio Online REST API eingehen. Uns dann natürlich anschauen, wie funktioniert das mit Authentifizierung und Autorisierung. Und haben dann auch ein Beispiel dabei, wo wir das im Code zeigen. Also wie, was man muss ich in der App machen, um genau sowas zu erreichen. Und werden dann in dieser App auch anschauen, wie man zum Beispiel Work-Items sich holen kann aus dieser API. Und ganz zum Schluss wollen wir natürlich die Service-Hooks näher beleuchten und euch erklären oder Ihnen erklären, was das ist und was man genau damit jetzt erreichen kann. REST API ist eigentlich gar nicht so was Neues. REST heißt Representational State Transfer und ist in der Webwelt gar nicht so neu. Ist letztendlich ein Webservice, mit dem ich reden kann, mit dem ich Daten austauschen kann und der mir immer den Zustand eines Systems zurückgeben kann. Als Rückgabewert wird meistens JSON verwendet, weil das so ein ganz, das ist so ein textbasiertes, einfaches Format, wo ich auch verschachtelt Objekte wirklich darstellen kann, die dann von allen möglichen Systemen passbar sind. Das ist genau der Vorteil von REST. Ich bin nicht auf irgendeine Plattform gebunden, auf Windows, sondern ich kann das Ganze für iOS genauso machen, weil die können auch Webseiten. Und das ist letztendlich nichts anderes als ein Webaufruf, der mir dann ein standardisiertes Objekt zurückliefert, das ich natürlich in meiner Anwendung dann entsprechend verarbeiten kann. Die REST API von Visual Studio sieht aktuell so aus. Besteht quasi, ist eigentlich gar nicht nur eine REST API, sondern eigentlich ganz viele. Wir haben zu den unterschiedlichsten Bereichen haben wir APIs. Zum Beispiel diese Projects und Teams, da kann ich mir quasi rausfinden, welche Projekte gibt es in meinem Account, welche Teams hängen da drunter. Oder auch eine riesengroße API ist das Work-Item-Tracking. Da geht es wirklich darum, Work-Items zu holen, auch über die komplette Historie hinweg meines Projektes Work-Items zu holen, also auch die historische Information von Work-Items, Änderungsverfolgung von Work-Items oder auch selber Änderungen machen mit dieser API. Also ich kann dann wirklich einen Aufruf machen, ändere mir das Work-Item. Ich habe da unten mal den Link eingefügt zu der Dokumentation. Die schauen wir dann gleich auch nochmal an. Die ist wirklich gut, kann ich allen empfehlen, die damit arbeiten wollen, weil da steht meist noch mehr drin, als es aktuell sogar schon gibt. Das ist dann immer mit Preview gekennzeichnet, weil das Ganze entwickelt sich aktuell. Für Visual Studio Online schneller als für die On-Prem-Variante, weil dauert halt ein bisschen, bis es dann im On-Prem drin ist. Aber muss immer wieder ein Weg wert.
Ich muss auch sagen, inzwischen ist die Dokumentation gut, wie wir angefangen haben, für die REST-API zu entwickeln. Da war das noch sehr, sehr früh Beta-Phase, war noch nicht mal wirklich offiziell announced sozusagen. Und da waren wir teilweise schneller oder wenn man so will, war Visual Studio Online schneller, als wir das überhaupt implementieren konnten und hatten dann oft das Problem, wir hatten irgendwelche Bugs in einer Anwendung und haben dann oft an der falschen Stelle gesucht, weil eigentlich hat sich das Interface mal wieder Visual Studio Online geändert und wir mussten nachziehen. Inzwischen sind wir in der Version 1.0, die ist stabil, die hält auch immer relativ lange vor, bis dann eine neue Version kommt. Uli hat es schon gesagt, die Online-Doku steht auch immer dort, welcher Versionsstand es ist. Das heißt, ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt, um sich die aktuelle Information zu holen.
Genau. So ein Aufruf ist letztendlich ein Webaufruf. Sieht auch ungefähr so aus, wie jetzt, wenn ich www.google.de eingebe oder microsoft.com. Ich muss einfach nur bestimmte Sachen ersetzen. Also eigentlich ist es bei euch genau der gleiche String, nur ich muss bei Account meinen VSO-Account-Namen angeben und die Area ist letztendlich genau das, was ich gerade gezeigt habe. Welchen Bereich der großen API möchte ich jetzt benutzen? Möchte ich Work-Item-Tracking machen oder einfach nur Projekte holen? Und Resource ist letztendlich so ein Datenobjekt, das kann ich angeben, kommt ein bisschen darauf an, was ich machen will. Wenn ich zum Beispiel Informationen zu einem ganz bestimmten Objekt haben will, muss ich natürlich der REST API sagen, was für ein Objekt, von welchem Objekt ich das jetzt haben will. Jetzt schauen wir mal kurz in die Doku und dann. Ja. ist sie? Nein, da ist sie. Genau, also so sieht die Doku aus. Haben letztendlich für die einzelnen Bereiche ganz ausführliche Overviews, wo auch nochmal erklärt wird, was macht das Ganze. Und ich kriege genau erklärt, welche Funktionen in dieser API drin sind. Sogar mit sehr viel Beispielcode kriege ich auch genau die Beispiele für diesen Response, diesen JSON-Response, den ich da bekomme, damit ich weiß, wie der ausschaut. Ich muss nicht alles ausprobieren, sondern es ist wirklich sehr gut dokumentiert. Und jetzt zeigt der Carsten uns ein Beispiel.
Genau, und zwar, wenn wir hier mal reinschauen in diese Doku, gibt es verschiedene Bereiche, unter anderem hier Get List of Team Projects, und genau das möchte ich jetzt mal erreichen. Ich habe mir hier schon mal was vorbereitet. Und zwar möchte ich mit diesem Aufruf, den erkläre ich auch gleich, erklären, was ich tue. Und zwar, man sieht hier ganz deutlich, wie dieser Aufruf aufgebaut ist. Einmal haben wir hier den Visual Studio Account, das ist mein Demo-Account. Wir geben hier an, welche Collection in Visual Studio Online, die Default Collection für On-Prem, natürlich die Collection, auf die Sie gucken wollen. Und die Abfrage soll jetzt Folgendes machen, und zwar soll sie alle Projekte, die meinem Benutzer in ALM Sports zur Verfügung stehen. Das Tool, das ich dafür verwende, ist ein Plugin für den Chrome-Browser und nennt sich Postman. Das heißt, das können Sie sich kostenlos installieren, und es ist so ein REST-Client, womit man auf sehr, sehr einfache Art und Weise URLs hier oben eintragen kann und dann einfach hier über Senden die Daten übermittelt an den REST-Service, den ich ansprechen will, und bekomme dann hier in diesem Fenster sehr schön aufbereitet, eben hier in einem JSON-Format, die Informationen, die ich zurückbekomme von meinem REST-Service. Und was wir hier sehen, ist zum einen, er gibt mir an, drei Teamprojekte sind in dieser Collection, und diese drei Teamprojekte, die zeigt er mir hier an. Und zwar auch so in diesem JSON-typischen Format mit diesen vier Attributen, ID, Name, URL und State. Und so kann ich mich dann eben durch die Projekte durchhangeln. Ein weiterer Aufruf wäre, wenn ich jetzt ein bestimmtes Projekt aufrufe. Der Aufruf sieht folgendermaßen auf. Unterscheidet sich erstmal bis hierhin nicht wesentlich von dem, also eigentlich überhaupt nicht von dem, was wir gerade gemacht haben. Nur jetzt im Anschluss geben wir das konkrete Teamprojekt an, das wir auslesen wollen, und sagen, ich möchte hier alle Capabilities, also zusätzliche Informationen für dieses konkrete Teamprojekt auslesen. Was folgt, ist natürlich wieder ein JSON-Response, der mir aber diesmal zusätzliche Informationen mitgibt, wie zum Beispiel, welche Versionskontrolle setze ich in diesem Teamprojekt ein oder welches Prozesstemplate liegt denn diesem Teamprojekt zugrunde. Das waren zum Beispiel auch Informationen, die wir für unseren Showcase gebraucht haben, weil unser Showcase erstmal nur Scrum-Teams unterstützen sollte und auch nur ganz klar auf dieses Scrum-Prozesstemplate hin optimiert ist. Uli hat auch gesagt, wir können Work-Items und Work-Item-Queries abfragen. Das Interessante ist jetzt, dass sich dort der Aufruf schon deutlich verändert. Und zwar haben wir hier bis hier wieder einen typischen Aufruf. Und zwar sagen wir, es ist jetzt hier unser Teamprojekt ALM Days 15. Aber was wir dann sehen, ich mache hier nochmal diesen Strich weg, wir greifen jetzt auf einen komplett anderen Bereich der API zu, nämlich auf den Bereich WIT für Work Item Tracking, und rufen unterhalb diesem Work Item Tracking den Bereich Queries auf, also Abfragen, die wir in Visual Studio Online oder im TFS vorher definiert haben. Das sind die gleichen Abfragen, die Sie in Visual Studio vielleicht auch sehen, wenn Sie in den Bereich Queries gehen, und erkennen Sie auch die Ordner Struktur Shared Queries Current Sprint. Das heißt, Sie gehen jetzt Ihren Ordnerbaum durch und fragen nach, welche Queries habe ich in Current Sprint. Ganz wichtig ist hier auch noch, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, es gibt immer hier so ein bestimmtes Versionskürzel, das Sie angeben sollten, um sich auf eine konkrete Version der API zu beziehen. Es gibt nämlich auch manche Bereiche, die verwenden schon API-Version 1.1 oder 1.2. Die aktuelle Standardversion, sage ich mal, ist die 1.0. So, wenn ich jetzt das hier mal abfeuere, bekomme ich Folgendes vom Service zurück. Das heißt, der Aufruf hier wird jetzt dann immer größer. Klar, ich habe auch ein paar Informationen, die dahinter stehen, aber im Prinzip, JSON macht es möglich, auch wieder sehr, sehr einfach zu lesen. Haben hier so ein paar Standardinformationen wie, was ist die ID meiner Abfrage, hat die Abfrage überhaupt oder hat dieser Ordner, auf den ich schaue, hat er überhaupt irgendwelche Kinder, die ich anzeigen kann? Ja, hat er. Es sind nämlich hier diese Queries, nämlich Open Impediments, Work in Progress, also diese Standard-Queries, die mir über dieses Scrum-Template zurückgeliefert werden. Ein Beispiel möchte ich noch demonstrieren, und zwar, wie kann ich ein Work-Item direkt abrufen? Und dieses Direktabrufen, das sieht folgendermaßen aus. Bis hierher ist es wieder gleich, Work-Item-Tracking, dort befinden wir uns. Nur jetzt rufe ich konkret den Bereich Work-Items auf und übergebe hier eine oder mehrere IDs. In dem Fall übergebe ich eine einzige ID, nämlich die Work-Item-ID von dem Work-Item, das ich aufrufen will. Und damit habe ich auch diesen resttypischen, ja, konkret, dieses konkrete Datenobjekt mit übergeben, das ich anfragen will, damit es mir Informationen liefert. Und die Informationen, die ich kriege, sind letztendlich alle Felder in diesem Work-Item, die irgendwie ausgefüllt worden sind, die Informationen beinhalten. Ich sehe ja auch die Revisionsnummer, das heißt, wie oft ist dieses Work-Item schon geändert worden, und hier unten nochmal den kompletten URL, also das tatsächliche Datenobjekt, ja?
Die Attachments kann man sich separat nochmal holen. Wenn man jetzt über die Description, das ist ja HTML-Content, den man da reinmachen kann, den kriegt man auch als HTML-Content zurück. Genau, die sind ja dann als HTML-Ding drin. Also das geht schon. Nur eben, wenn man Attachments hat, auch Files oder sowas, die muss man sich separat holen.
Gibt es auch einen extra Bereich letztendlich dann in diesem API-Feld, wo ich dann genau nur die Attachments hole. Das wird dann halt ein bisschen komplizierter, weil ich dann die Querbeziehungen noch wissen muss, zu welchem Work-Item ich das brauche und so weiter. Okay, schauen wir uns den nächsten Bereich an. Augenblick, muss ich hier nochmal umschalten. Ja.
Tada.
Genau, Thema OAuth. OAuth ist ja neben der REST API ein weiterer wichtiger Bestandteil, der uns für die Integration gegeben worden ist von Microsoft. Jetzt ist OAuth auch wirklich nicht wirklich was Neues. Diesen Standard gibt es seit 2006. Das ist ein Protokoll, womit bestimmte Authentifizierungsabläufe letztendlich festgeschrieben werden. Der große Vorteil davon ist, wenn ich OAuth verwende, muss ich als Benutzer von so einer Anwendung oder auch ja, einer Anwendung mich nicht bei jeder Abfrage, die ich machen will an meinen Service, mich neu authentifizieren, sondern ich mache das einmal und die Anwendung merkt sich dann letztendlich meine Credentials, beziehungsweise da gibt es einen bestimmten Mechanismus, den wir jetzt gleich noch erklären, und dann muss ich nur einmal mich authentifizieren und kann jeden Abfrage wieder aufs Neue machen, und das ist einfach eine wahnsinnige Erleichterung und es ist wesentlich sicherer auch, als wenn ich zum Beispiel die alternativen Credentials, die ich auch in dem Visual Studio Online Account angeben kann, für solche Abfragen zu benutzen. Das hier ist der Authentifizierungsprozess mal schematisch dargestellt für Visual Studio Online. Und zwar ist es so, bevor ich OAuth verwenden kann, muss ich während der Entwicklungsphase meine App für Visual Studio Online registrieren. Das ist dieser untere Schritt, wo ich hier sage, authorize, user uses your app. Dort muss ich erstmal prinzipiell, das zeigt die Uli auch nachher, wie das funktioniert, muss ich die App in Visual Studio Online registrieren. Danach, wenn ich das gemacht habe, ist es überhaupt erst möglich, dass ich meine, dass die Anwendung mit Visual Studio Online kommunizieren kann. Wenn ich dann als Benutzer diese Anwendung starte, passiert Folgendes. Ich bekomme von der App ein Autorisierungsfenster angezeigt um mich mit meinen User Credentials anzumelden, nämlich an Visual Studio Online. Das ist wie wenn Sie direkt im Browser sind und sich versuchen, auf Ihren Account zu connecten, müssen Sie auch Ihre Credentials angeben. Was dann passiert ist, ein jetzt in dem Fall speziell für Visual Studio Online und OAuth erzeugter Prozess, das heißt, es kommt ein neues Fenster. Dort müssen Sie Ihrer Anwendung erlauben, dass sie in Ihren Namen Daten abrufen darf und Daten auch in Visual Studio Online bearbeiten darf, in Ihrem Namen. Also das ist nochmal so ein Schritt, da müssen Sie auf einen Knopf drücken, annehmen, wenn Sie das nicht wollen, dann eben verweigern, aber dann funktioniert letztendlich der ganze Prozess nicht. Wenn das geschehen ist, kann Ihre Anwendung mit Visual Studio Online kommunizieren und was Visual Studio Online dann macht, ist, es schickt so ein Stück Source Code zu Ihnen zurück, das Sie dann letztendlich auch während der Entwicklung vorsehen müssen, dass Sie mit diesem Stück Source Code Ihre Authentifizierung vornehmen. Das heißt, Sie holen sich einen Token von Visual Studio Online und diesen Token müssen Sie sich merken in Ihrer Anwendung. Es gibt dann auch so noch so eine Art Refresh-Token, dass Sie sozusagen über eine komplette Session und auch darüber hinaus sich nur ein einziges Mal mit Ihrer Anwendung authentifizieren müssen und dann immer wieder das Recht haben, Daten letztendlich zu holen und zu manipulieren. Genau, jetzt habe ich das mal versucht zu beschreiben. Die Uli gibt dazu ein praktisches Beispiel, dann wird es vielleicht noch ein bisschen klarer.
Das klingt mir jetzt alles ganz kompliziert, ist es aber gar nicht. Ich muss jetzt wieder umschalten, gell? Sonst seht ihr nichts. Warte, da. Genau, als erstes wollen wir uns den ersten Schritt anschauen, wie registriere ich meine App. Dazu muss ich mich auf Visual Studio Online anmelden. Ich bin schon angemeldet. Und dann habe ich hier unten so einen kleinen Link. Wie hast du das gemacht?
Steuerung 1.
Ach, Steuerung 1 war es, genau. Hier unten so einen kleinen Link. Mit dem Link kann ich meine App registrieren. Also kann ich sagen, ich möchte eine neue App erstellen für Visual Studio Online und muss dann dort ganz viele Sachen angeben, ganz viele allgemeine Sachen. Ich will mal nur auf die wichtigen eingehen. Und zum einen brauchen wir einen Callback. Das ist letztendlich sowas wie die Gegenstelle für Visual Studio Online, weil wenn ich mit Visual Studio Online rede als App, muss ja Visual Studio wissen, wohin muss es denn die Antworten schicken. Und das ist letztendlich diese Callback-URL. Und ich definiere hier auch den Scope meiner App. Also was darf meine App wirklich? Darf es überhaupt auf Work-Items zugreifen? Darf es Work-Items ändern? Also ich könnte jetzt auch wirklich sagen, ich möchte nur einen rein lesenden Zugriff haben, dann würde ich hier nur die lesenden Sachen anwählen. Wichtig zu wissen ist, diese Authorization-Scopes kann man nicht ändern nachträglich. Jetzt muss man sich halt eine neue App erzeugen. Kostet auch nichts, aber außer Zeit. Aber man sollte sich schon Gedanken darüber machen im Vorfeld, was man genau machen möchte, weil zu viel ist dann auch wieder blöd, weil der Benutzer wirklich das annehmen muss, dass er das darf. Und wenn dann ich gar kein Testmanagement in meiner App habe, aber trotzdem möchte, dass ich das darf, ist es vielleicht ein bisschen unglaubwürdig. Wir haben jetzt hier als Beispiel schon mal eine erstellt, weil wenn ich das Ganze mache, bekomme ich von Visual Studio ganz wichtige Informationen, die ich als App brauche. Das ist zum einen meine App-ID, also was für eine App bin ich überhaupt, der eindeutige Identifier, und ein sogenanntes Secret. Secret ist wirklich auch geheim zu halten, deswegen ist es auch hier quasi gar nicht komplett da. Und das brauchen wir dann genau für diesen Autorisierungsprozess. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben da eine App und jetzt sind wir schon im Authentication-Teil. Jetzt könnte man sich denken, jetzt muss ich da irgendwie einen Logon-Dialog schreiben und irgendwie Fehlerbehandlung und was mache ich denn, wenn der ein falsches Passwort eingibt und wo weiß ich das denn her? Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen nur den Web Authentication Broker. Keine Ahnung, warum der so heißt. Den gibt es auch schon länger. Den muss man einfach benutzen. Der braucht eine Start-URI, quasi die URL, an die er seine Anfrage schickt und halt wieder diese Redirect-URI, diese Callback, wo halt die Antwort hingeschickt werden soll. Und dieses Start-URI schaut halt letztendlich so aus, das ist eine Visual Studio, seht ihr das alle? Oder ist das zu klein für ganz hinten? Ah, okay, mal gucken. Besser? Okay. Ist letztendlich eine Visual Studio Adresse und ganz wichtig, das ist nämlich jetzt so ein bisschen das Blöde, das geht ein bisschen über die Zeile hinaus, muss jetzt hier quasi diese App-ID angeben und, Moment, ich scroll mal ein bisschen rüber. Ups. Und auch den, jetzt kann ich, ach da, genau, und den Scope und hier auch wieder meine Callback-URI. Genau, das muss ich angeben. Wenn ich das gemacht habe, funktioniert das Ganze. Und wir schauen uns das am besten gleich mal im Debugger an, weil dann kriegt man gleich das Look and Feel, was passiert jetzt überhaupt beim Benutzer. So, jetzt sind wir hier bei unserem Web Authentication Broker, machen unseren Aufruf. Wenn wir das machen, passiert in der App Folgendes. Es dauert. Also er verbindet sich letztendlich jetzt mit Visual Studio Online. Und diese Seite kommt genau von Visual Studio Online. Und daran, dass die Seite aktuell so ausschaut, kann man auch nichts ändern. Man kann auch diese Ansicht nicht verbreitern. Das ist so, wie es ist. Und eigentlich würde das jetzt hier quasi noch ein bisschen breiter sein. Was ich jetzt hier machen muss als Benutzer ist, ich muss meine Credentials eingeben. Meine VSO. So, und jetzt, wenn ich das gemacht habe, kommt genau das, was der Carsten vorhin auch schon gemeint hat. Ich muss jetzt als Benutzer sagen, will ich wirklich, dass diese App das darf, was hier alles steht? Nämlich alles. Ich muss es machen, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Und wenn wir das gemacht haben, sind wir in einen Breakpoint reingelaufen, bekommen wir jetzt als Rückgabewert einen Code, der sieht ziemlich kryptisch aus. Der ist in den String verpasst, sind wir jetzt leider drüber gelaufen, aber es ist ein Code. Und mit diesem Code muss ich jetzt den Token mir holen. Das mache ich auch wieder, indem ich, ja, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Diesen Token übergebe ich jetzt nicht als Parameter meiner URL, sondern packe ich in so ein Objekt rein, in so ein XML-Objekt. Das sieht ziemlich kryptisch aus. Muss man wissen, dass das genau so aussehen muss. So wird es zusammengebaut und dann der Code reingebaut und auch unser App-Secret wird da auch reingebaut. Hier kommt das App-Secret rein. Ach, seht ihr wieder nicht? Moment. Hier an der Stelle kommt das. Ah, da muss das App-Secret rein. Und da hinten. Wieso? Da muss mein Code, mein Code rein. Und natürlich wieder unser Callback-URI. Wenn wir das gemacht haben, das bauen wir in so ein Objekt ein und geben das unserem Aufruf mit. Das ist dann so ein Post. Nennt sich kein Get, sondern Post. Wenn wir das gemacht haben, bekommen wir als Antwort einen hübschen JSON. Ah, super, hat funktioniert. Einen JSON-Response und können den. Also ohne Maus? Genau, da habe ich schon Breakpoint gemacht. Und können uns den dann mal anschauen, diesen Response. Mit dem JSON-Visualizer. So sieht es aus. Das ist letztendlich ähnlich so wie das, was vorhin Carsten im Postman gezeigt hat, wo er übrigens auch diese Autorisierung hat machen müssen. Er hat es nur nicht gezeigt. Und im Browser funktioniert das Ganze so, dass ich mich einmal auf visualstudio.com anmelde und dann werden diese Credentials gespeichert in den Cookies vom Browser und dadurch hat das jetzt funktioniert mit Postman. Also wenn ihr da euch fragt, wie das bei Postman funktioniert, genau so. Gut, jetzt seht ihr das Objekt, was ich zurückbekomme. Dieser Access-Token ist nicht einfach nur der Access-Token, sondern ich bekomme zusätzlich die Information, wann läuft dieser Token ab. Weil dieser Token läuft genau in 15 Minuten ab, nachdem ich ihn erstmalig abgeholt habe. Ist also 15 Minuten gültig und danach brauche ich diesen sogenannten Refresh-Token, um wieder den Access-Token zu erneuern. Das heißt, ich muss alle 15 Minuten schauen, ist mein Token noch gültig? Wenn er nicht mehr gültig ist, muss ich mir einen neuen holen und so weiter. Also kann ich alles im Hintergrund von der App machen, sodass der Benutzer damit nicht belästigt wird. Ansonsten müsste der sich alle 15 Minuten einloggen. Das wollen wir natürlich nicht. Genau, den speichern wir uns also und müssen jetzt letztendlich diesen Token nur angeben. Das würde ich jetzt auch noch mal kurz zeigen. Bei jedem Aufruf, den wir jetzt an die REST API machen, müssen wir das Ganze in den Header kodieren. Also wir setzen letztendlich von unserem HTTP-Client, den wir benutzen für diese ganze Restkommunikation, setzen wir so einen Authorization-Header. Muss genau so gemacht werden, steht auch genau so in der Doku. Warum das jetzt so heißt, ist halt so. Hier steht der Token drin. Genau. Und jetzt haben wir gesehen, wie wir dieses ganze komplizierte Autorisierungszeugs machen und wollen uns jetzt konkret mal ein bisschen Daten holen. Ich habe dazu ein ganz kleines Beispiel mitgebracht, das nicht ganz so hübsch ausschaut, wie das an unserem Messestand. Deswegen soll euch einfach nur zeigen, was das Ganze, was man machen kann. Ganz einfaches Beispiel. Ich möchte Daten, Work-Items über eine Query holen, genauso wie Carsten das vorhin mit Postman gemacht hat, nur dass ich es halt in meiner App anzeigen können möchte. In diesem Fall habe ich mir die Query Work in Progress ausgesucht, die uns eine flache Liste von Tasks zurückliefert. Das ist das hier drüben. Also ich habe hier ganz viele Tasks und ich zeige quasi auf der rechten Seite die Detailinformationen zu meinem Task an. Also Description und wer macht das jetzt und Status. Genau. Und jetzt wollen wir uns das anschauen, wie das Ganze gemacht wird. Haben wir mal was vorbereitet. So. Work-Item holen. Also, wir wollen zunächst einmal, wissen wir, unsere Query heißt Work in Progress. Gut. Das bringt die REST-API jetzt nicht so ganz weiter. Wir brauchen die ID von genau dieser Query. Das heißt, wir müssen zunächst einmal rauskriegen, was gibt es überhaupt für Queries und wie kriege ich dann die ID von meiner Query raus. Das ist genau das, was das tut. Wir holen uns hier, das ist eigentlich, glaube ich, genau der Aufruf, den du auch gemacht hast, nur dass ich hier ein anderes Teamprojekt habe,
genau.
Wo du quasi dir von Shared Queries, Current Sprint alle Queries holst aus diesem Ordner. Und was tue ich dann? Danach werden, das ist so ein bisschen JSON-Parsen, ich hole mir quasi aus den erhaltenen Queries, hole ich mir quasi die mit dem Namen Work in Progress. Und von der will ich genau die ID wissen. Die merke ich mir, wenn ich die weiß, kann ich nämlich mithilfe dieser ID mir die Work-Item-IDs holen. Also es ist ein bisschen komplexer, es ist ein dreistufiger Prozess. Wir rufen hier quasi, das hattest du, glaube ich, auch gezeigt, dass du die Work-Items aufrufst für die Query mit der ID, was auch immer wir zurückgekriegt haben da vorne. Und was wir jetzt bekommen, sehen wir dann gleich im Debug auch noch, ist letztendlich eine Liste von Work-Items, aber wir kriegen noch nicht die Informationen zu den Work-Items dazu. Das ist wirklich nur eine Liste mit den IDs und einem Link dazu. Aber die Informationen, wer ist das, was ist das, wie ist der Titel von dem Work-Item und so weiter, das kriege ich alles noch gar nicht, sondern das muss ich mir jetzt erst noch holen. Das heißt, ich hole mir aus diesem Response wiederum die ganzen Work-Item-IDs raus und hole mir für diese Work-Item-IDs Daten. Das ist quasi hier. Work-Items und dann, was seht ihr das? Ach Mann, ich vergesse es immer, euch zu zeigen. Da. Hol für Work-Items mit diesen IDs alle Work-Item-Informationen ab. Parse die dann wieder. Diesmal habe ich das Ganze gleich in Objekte umgewandelt, weil ich die ja dann später in meiner App weiterverwenden will und gebe die entsprechend zurück. Jetzt machen wir mal die ganzen Breakpoints an und dann schauen wir, wie denn das alles ausschaut. So. Drücken wir nochmal drauf auf unseren Knopf. Yay. Genau, das war unser erster Aufruf, wo wir die Query-IDs zurückkriegen wollten. Und was bekommen wir? Das Gleiche, was Carsten vorhin in seinem Postman gehabt hat. Ganz viele Kinder. Und unter anderem ist hier auch mein Work in Progress dabei. Und genau diese ID parsen wir uns jetzt da raus mit diesem Magic Code. Und im nächsten Schritt bekommen wir, nachdem wir die Work-Items, also die Work-Item-IDs bekommen wir. Das habe ich jetzt schon mal in Dynamic umgewandelt, damit er sich einfacher parsen lässt, was jetzt für die Demo nicht so richtig förderlich ist. Also, das ist jetzt quasi dieser String geparst in ein JSON-Object und seht dann quasi, das hat ganz viele Properties, unter anderem hat es auch Work-Items und in diesen Work-Items ist wiederum eine Liste von Work-Items drin, die ich mir wieder anschauen kann. Und tada, meine Liste mit, schau, das geht jetzt immer weg, wenn ich das groß machen will. Das kann ich nicht groß machen. Eine Liste mit Work-Item-IDs. Und da sehe ich schon, ich bekomme nur die ID und die URL. Also keine zusätzlichen Informationen.
Vielleicht kannst du noch kurz erklären, warum du das quasi als Dynamic machst. Weil normalerweise in JSON, wenn ich JSON parse, brauche ich ja immer ein Objekt dazu, wo die entsprechenden Attribute auch schon vordefiniert sind. Und bei den Work-Items, weiß ich aus eigener Erfahrung, ist es immer ein bisschen schwierig, im Vornherein genau das Datenobjekt schon so zu bezeichnen oder so und so zu definieren, dass es immer also zu 100% auf diese ganzen Work-Item-Typen, die ich bekomme, passt. Und da ich oft ja nicht weiß, welchen Typ ich empfangen will und auch nicht für jeden Work-Item-Typ eine eigene Klasse schreiben will, bietet sich es an, Dynamic zu verwenden.
Genau, also das ist jetzt dann speziell auch bei den Work-Item-Daten natürlich ein Thema. Man muss sich immer überlegen, ob man das Ganze, diesen JSON-Response, den man bekommt, gleich in ein Objekt passt oder eben nicht. Weil wenn die Objekte sehr verschachtelt sind und man will eigentlich nur ein kleines Ding wissen von ganz unten, dann braucht man sich nicht dieses ganze komplexe Objekt merken. Sondern man versucht dann über Dynamics rauszufinden, einfach nur dahin zu kommen an die Stelle, die ich haben will, wie wir es gerade bei den IDs gesehen haben. So viel Overhead gehabt, aber ich brauche eigentlich nur ganz unten die ID. Und genauso ist es hier auch. Also man müsste sich halt ein Objekt erstellen, was dieses erste Ding hat, und dann müssen wir wieder in die Work-Items, dafür brauche ich ja wieder ein Objekt, was dann die Liste ist. Und dann, also, und eigentlich will ich ja nur die IDs wissen. Deswegen arbeite ich mit Dynamics, um das einfach schneller parsen zu können. Es gibt durchaus sinnvolle Sachen, wenn ich jetzt dann die Work-Item-Daten mir hole, da arbeiten wir schon mit Contracts, aber du hast recht, es ist schwierig, weil die Work-Item natürlich von, je nachdem, was ich für einen Typ habe, komplett unterschiedliche Properties haben. Das ist auch in dem JSON-Objekt ziemlich, das sehen wir jetzt dann mal gleich, das schaue ich mal, dass ich euch das zeigen kann, weil diese Sachen, die ich da zurückbekomme, das ist das da, ja, gibt Dynamic. Schaut gut aus. Also auch hier wieder kriege ich ganz viele Sachen zurück, kriege halt wieder immer erst diesen Count und darunter ist dann eigentlich erst meine Liste, die ich haben will. Und diese Liste hat dann wieder Daten. Tada. Und jetzt sehe ich nämlich auch, wie so ein Work-Item-Objekt aufgebaut ist. Es hat eine ID, okay, klar. Es hat eine Revision, okay. Und dann hat es aber eine Liste Felder. Das heißt, alle Work-Item-Felder, die jetzt wirklich für jedes Work-Item unterschiedlich sein können, sind in so einer Liste drin. Das heißt, ich muss dann wirklich durch diese Liste durchgehen und sagen, okay, Area Path, den speichere ich da in meinem Property von meinem Work-Item, was Area Path heißt. Also das ist komplex und auch je nachdem, was ich für einen Typ habe, sind es unterschiedliche Properties. Gut, Area Path ist was ich jetzt überall habe, aber zum Beispiel Remaining Work ist was ich jetzt nur bei einem Task habe. Das habe ich bei einem PBI nicht. Und dementsprechend muss ich mir da wirklich dann meine Datenklassen bauen, die dazu passen.
Genau.
Und dann ist eher das selber Parsen ein bisschen sinnvoller. Kommt immer drauf an. Genau. Das war das erste Beispiel. Es folgen noch zwei weitere. Ja, gerne.
Mhm.
Da bin ich mir nicht sicher.
Das ist eine gute Frage. Also die Frage war, was ist, wenn ich nicht Visual Studio Online verwende, sondern Team Foundation Server 2015? Uli, möchtest du die Frage beantworten?
Ja, ich kann die Frage gerne beantworten. Visual Studio TFS 2015, eine Preview hat eine REST API drin. Wir haben es noch nicht testen können, aber ich gehe davon aus, dass es eigentlich ziemlich genauso funktioniert, weil gerade dieser Autorisierungsprozess, die muss ja trotzdem, diese App kann ja irgendwo laufen und dein TFS steht irgendwo und damit nicht irgendein Missbrauch entstehen kann, musst du ja irgendwie sagen, ich bin der Benutzer und darf ich jetzt auf den TFS zugreifen? Das hat ja auch ganz viel mit Rechten zu tun. Es darf ja nicht jeder einfach so die Daten abrufen, sondern er muss Teil des Teamprojektes sein.
Genau, also letztendlich muss man sich mit dem User auch authentifizieren, der auf dem TFS on-prem auch berechtigt ist, muss ich aus Visual Studio ja auch. Ich brauche ja eine Verbindung, die ich herstellen muss zum Team Foundation Server. Das mache ich als Entwickler auch de facto einmal und Visual Studio merkt sich dann die Credentials und kann sich immer wieder drauf verbinden. Meistens ist es irgendwie ein User aus dem AD, der letztendlich die entsprechenden Credentials hat. Wir gehen davon aus, dass es dann letztendlich bei so einer App auch nicht anders aussieht, wenn ich mich auf den TFS on-prem verbinde. Ja? Ja?
Gerade für den TFS on-prem würde ich überhaupt die REST-API verwenden und warum? Weil er gibt mir ja auch normale Daten.
Richtig, Sie haben auch das normale kleine Object Model.
Haben Sie damit schon mal gearbeitet? Dann kann ich die Frage verstehen. Weil wenn man damit gearbeitet hat, dann möchte man damit nicht mehr arbeiten. Weil das ist wirklich was, also ich habe noch nie so schlecht dokumentierte Sachen, also richtig, richtig krass, weil du musst ganz komische kryptische Objekte dir holen, damit du mit diesen kryptischen Objekten was machen kannst, um dann irgendwann ganz am Ende von ganz vielen kryptischen Objekten die Informationen zu bekommen, die du hast. Also überhaupt nicht intuitiv, nicht schön zu programmieren. Und vor allem bin ich da plattformspezifisch. Weil es gibt schon auch andere Sachen, so Webdinger, aber das ist das, wo Microsoft Energie reinsteckt, was immer weiterentwickelt wird. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich auf so alte Sachen setzen würde.
Also die Botschaft ist, Sie können natürlich mit dem kleinen Object Model arbeiten, können sich Daten holen. Wenn Sie dafür Anwendungen geschrieben haben, brauchen Sie die Anwendungen auch nicht umstricken. Die werden weiterhin funktionieren. Die Zukunft wird aber eher in Richtung REST-API gehen, weil letztendlich alles, was Sie auch im Web-Access sehen, die Verbindungen, die dahinter stecken, ist ein sehr, sehr großer Teil über die REST-API gelöst. Sie können das manchmal rauskriegen, wenn Sie mit Rechtsklick auf so ein bestimmtes Objekt gehen und sagen, Quellcode anzeigen, dann bekommen Sie auch ganz oft so eine URL, die Sie brauchen, um das Datenobjekt auszulesen. Das heißt, das können Sie auch mal ausprobieren, wenn Sie den TFS 2015 installieren und mit so einem Rechtsklick rausfinden wollen, ob das schon Teil der REST-API ist, dann finden Sie es so ganz schnell raus, denn wenn dort in der URL _API drin steht, dann ist es REST-API. Eine Frage nehmen wir noch. Genau, in TFS, also die Frage war, TFS 2013 ist die API da auch schon drinnen? Ich glaube, da kam noch ein Nachsatz.
Ja, es ist drin.
Es ist drin, aber nicht vollständig. Und es ist OAuth, glaube ich, war noch nicht drin. Teile der REST-API waren schon drin, aber nur under the hood. Also es gab keine Dokumentation dafür. Wenn man gewusst hat, wie man sie ansprechen kann, hätte man das tun können. Hat natürlich auch keine Garantie für die Zukunft. Das heißt, die API wird sich wahrscheinlich von 2013 auf 2015 auch wirklich sehr, sehr stark verändert haben.
Das glaube ich auch.
Alle weitere Fragen nehmen wir gerne dann nach dem nächsten Demo entgegen, was uns läuft.
Oder nach den nächsten zwei Demos. Jetzt war mal ein zweites Beispiel habe ich dabei. Weil es kann natürlich auch sein, dass ich sage, ich möchte vielleicht so Work-Item-Beziehungen haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel als Szenario, ich möchte meine PBIs sehen, das sind die hier auf der linken Seite, und möchte zu jedem PBI die dazugehörigen Tasks sehen. Quasi so ein Standard-Backlog-Ding. Kann man sich durchaus vorstellen, dass das sinnvoll ist. Jetzt kann ich mir natürlich dafür auch im Visual Studio oder irgendwo anders im Visual Studio Online oder im TFS Online die Query dazu bauen und abspeichern für mein Teamprojekt. Aber manchmal ist es nicht sinnvoll, das dann für alle meine 500 Teamprojekte abzuspeichern, sondern ich möchte diese Query in meiner App definieren, damit ich einfach nicht diesen Overhead der Administration habe. Also ich kann hier diese WIQL-Queries, was die anderen genau das gleiche sind, Work-Item-Query-Language, für die, die es noch nicht kannten, ist letztendlich so eine Art SQL-Abfrage, wo ich sage, ich möchte, was ich möchte, welche Felder ich möchte. Muss ich wieder hier so groß machen, gell? Welche Felder ich möchte.
Oh. Muss es nochmal wegmachen, genau.
Mag mich nicht, das Tool. So. Welche Felder ich möchte, da oben, Select, From, also aus welcher Tabelle wollen wir das? Und in dem Fall wollen wir jetzt eben nicht aus der Work-Item-Tabelle lesen. Warum blinkert das immer?
Ja, ich glaube, weil ich hier immer irgendwo draufsteige und dann kriege ich hier Interferenzen.
Sondern ich möchte diesmal auf die Work-Item-Links zugreifen. Das heißt, ich möchte wissen, was gibt es für Beziehungen? Und dabei ist wichtig zu wissen, in diesen ganzen Bedingungen, die ich hier unten dann definiere, in diesen ganzen Where-Bedingungen, muss ich dann immer sagen, auf was bezieht sich denn diese Bedingung? Bezieht sich das auf den Source von einer Relation oder auf den Target von der Relation? Deswegen kann ich jetzt sowas ganz einfach machen, dass ich sage, ach, die Source von meiner Relation soll nur Bug oder Product Backlog Item sein, weil ich möchte auf der linken Seite von meiner Liste nur PBIs und Bugs haben und auf der rechten Seite möchte ich nur Tasks haben. Der Rest interessiert mich gar nicht, ob es da jetzt noch Test Cases gibt in meinem Sprint. Genau, den Sprint habe ich da oben angegeben als Iteration Path für Source und Target.
Diese Art von Aufruf, ich würde mich fast wetten trauen, dass es sowas Ähnliches alle schon mal gesehen haben. Nämlich in Visual Studio, wenn Sie sich eine eigene Abfrage auf Work Items bauen. Da kriegen Sie nur einen Editor dafür, also so eine Maske, wo Sie das einfach per Klick irgendwie reintragen können. Im Hintergrund sieht es so aus.
Ja, und diese ganzen Shared Queries, die wir vorhin, dieses Work in Progress, ist genau sowas. Heißt, ist nur eben schon mal da. Und interessant ist auch dieser Modus. Für den Mode kann ich definieren, ob ich eben einen Baum haben will oder ob ich so eine One-Hop-Query haben will als Ergebnis. Da muss man sich mal ein bisschen näher mit befassen, was man da genau braucht, aber man kann es ein bisschen ausprobieren auch. Und was jetzt dann passiert, wenn ich diese Abfrage, da habe ich wieder einen Breakpoint, den ich aktivieren möchte. Und dann drücken wir nochmal den Knopf. Da. Dann bekomme ich eben jetzt als Ergebnis, sehe ich schon, es war eine One-Hop-Query, das heißt, ich habe keine flache Liste mehr, sondern ich bekomme wirklich da. Genau, ich habe eine One-Op-Query und ich habe wieder diesmal Work-Item-Relations. Vorher hieß es irgendwas, glaube ich, Children's oder Work-Items?
Children's.
Und jetzt heißt es Work-Item-Relations. Okay, sagt mir schon mal, dass irgendwas wohl anders sein wird. Und wenn ich mir jetzt dann hier da mal kurz durchnavigiere, sehe ich, dass ich jetzt nicht mehr nur diese Work-Item-Objekte mit ID und URL bekomme, sondern ich bekomme jetzt Relation-Objekte. Also es gibt natürlich auch welche, die alleine in der Welt rumstehen, die gibt es dann eben auch. Aber im Normalfall kriege ich dann halt eben diese Relations, die einen Typ haben. Was ist es? Es gibt so Hierarchie Forward, das heißt die vorwärts, es gibt aber auch rückwärts und es gibt auch normale Relations und es gibt Tested By, also da gibt es verschiedenste, steht alles in der Doku. Ist jetzt endlich das, was man bei den Work-Items auch im TFS halt definieren kann. Und ich kriege dann dazu dann wieder von Source und Target diese Information ID und URL. Und dann passiert das Gleiche, was wir vorhin bei dem anderen auch gemacht haben. Wir holen uns wieder aus diesem ganzen Objektbaum diese Work-Item-IDs raus. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht alles doppelt holen, weil natürlich bei den Relations von PBI zu Tasks sind das natürlich das PBI mehrfach drin, mal ein bisschen aufräumen. Und dann kann ich für genau diese ID-Liste wieder meine Daten holen. Und dann kann ich, tada, habe ich dann meine hübsche Liste. Ja, ich beeile mich, Carsten. Ich möchte nur noch ganz kurz zeigen, wie ich Daten ändern kann. Zum Beispiel in dem Fall Remaining Work. Ich muss beim Ändern von Daten extrem aufpassen, was für Felder ich ändern muss. Ich muss mir ein Objekt zusammenbauen oder ein Array und muss dort die Objekte reinstecken mit den Feldern, die ich ändern will. Das ist vor allem dann, wenn ich den Status von einem Work-Item ändern will, relativ kompliziert, weil ich wissen muss, dass zum Beispiel, wenn ich den Status auf Done setze, dass dann im Hintergrund festgelegt ist in dem Process-Template, dass das Remaining Work auf 0 gesetzt werden muss. Das heißt, ich muss das Remaining Work Property löschen von meinem Work-Item.
Genau, also Sie müssen auch noch ein bisschen Background-Wissen haben zu Ihrem Zustandsmodell, das Sie gerade einsetzen. Sie wissen es alle, Sie können das anpassen und je nachdem, wie Sie es angepasst haben, auch wenn Sie Zustandsübergänge und so noch mitverwenden, auch das Feld Reason mitverwenden zu einem bestimmten Zustand, das müssten Sie dann hier bei der Änderung immer mit berücksichtigen, weil sonst bekämen Sie einen Fehler, wenn Sie versuchen, das Work-Item zu speichern.
Und ich muss halt quasi für jedes Feld angeben, ob ich es hinzufügen will oder nicht. Und vor allem muss ich immer auch schauen, ist die Revision von dem Work-Item-Objekt, das ich gerade in meiner Hand habe und ändern möchte, ist das wirklich auch die aktuelle? Und das geht mit dieser Testoperation. Das heißt, wenn ich dem das Objekt gebe, dem TFS Online, dann prüft er, ist die Revision überhaupt die aktuelle Revision? Wenn das nicht der Fall ist, lehnt er die Änderung ab. Und der Aufruf ist letztendlich ganz simpel. Da, so eine Adresse. Muss ich halt natürlich Work Items, gebe meine ID an, für welches Work Item und ich übergebe mein Object Array. Das war's. Schnell. Also Fragen können wir dann gern auch am Stand noch machen. Ach, was musst du wieder? Sorry.
Macht nichts.
PowerPoint ist doof. Jetzt.
Ja. Noch kurz abschließend zu sagen, warum brauchen Sie so ein Work-Item-Geflecht? das die Uli auch hier versucht hat darzustellen mit diesem Work Item Relations. Wir haben zum Beispiel an unserem Stand so eine Demo, wo wir so eine komplette Map aus verschiedenen Work Items zusammenbauen, wo wir sehen, wie die einzelnen Work Items zusammenhängen. Das heißt, es ist auch wieder so ein Appell an Sie, seien Sie kreativ, versuchen Sie auch ein bisschen wieder über den Tellerrand rauszugucken. Vielleicht bringen Ihnen auch solche Features oder solche kleinen Gimmicks irgendwie weiter, die Sie bei Ihrem Prozess unterstützen. Abschließend haben wir unseren dritten Bereich zu beleuchten, nämlich die Service Hooks. Die Service Hooks brauche ich oder kann ich verwenden in Visual Studio Online und demnächst auch in Team Foundation Server, RTM, um mich von bestimmten Ereignissen, die im TFS eintreten, notifizieren zu lassen. Das heißt, ich trage dort einen Event-Händler sozusagen ein und der benachrichtigt eine externe Anwendung oder einen externen Service, wenn irgendetwas eintritt im TFS. Wie das aussieht, kann ich auch demonstrieren. Und zwar gehe ich dazu in mein Visual Studio Online Projekt. Und da finden wir hier oben einen Reiter Service Hooks. Und wir haben jetzt hier noch keinen Service Hook angelegt, aber wenn ich das tue, bekomme ich hier schon eine Liste von bestimmten Services, die bereits implementiert sind. Das heißt, es sind ein paar externe Dienstleister, ein paar externe Online-Anwendungen, wie zum Beispiel Slack, Trello, User Voice. Also wirklich sehr, sehr viele. Ich habe auch die Möglichkeit, mich mit Azure Storage oder mit Azure Service Bus zu connecten, das heißt mit Azure auch zu arbeiten. Und was wir verwendet haben, ist letztendlich hier unten so ein Webhook. Das heißt, ich kann mir einen eigenen Webservice schreiben, der auf diese Bereiche höhen soll im TFS. Und die sind auch unterschiedlich, je nachdem, welchen Webservice oder welchen Service-Hook Sie verwenden, bekommen Sie unterschiedliche Bereiche. Jetzt hier haben wir Notifizierungen bei Bildänderungen, bei Source-Code-Änderungen oder bei Work-Item-Änderungen. Und so ein Webhook, der lässt sich relativ einfach aufbauen. Sie brauchen hier, müssen Sie angeben, welcher Event diesen Service-Hook auslösen soll, also auf was der reagieren soll. Und ich muss dann hier in der Maske gebe ich dann letztendlich, wenn es sich um einen eigenen Service handelt, gebe ich eine URL ein, die letztendlich der Endpunkt für diesen Aufruf ist. Wenn ich eine externe Anwendung verwende, ist es ganz oft so, dass ich von der externen Anwendung irgendeine lange ID bekomme, die ich da eintragen muss. Oder im Fall von User Voice ist es sehr, sehr komfortabel schon. Da kann ich in User Voice einfach diese Integration vornehmen. Und zwar gibt es hier in User Voice einen Einstellungsbereich, der nennt sich Integration. Ich nehme User Voice nur als Demo-Beispiel her, weil die Integration in Visual Studio Online das schon sehr, sehr gut ist. Es gibt andere Beispiele, ich habe vorhin Trello erwähnt, das funktioniert zum Beispiel nur in eine Richtung gut, in Anführungszeichen, also es sind alles noch frühe Beta-Stadien von diesen Anwendungen, die nach und nach wachsen. Aber bei User Voice ist es schon sehr, sehr gut und es gibt hier unten den Integrationspunkt Visual Studio Online. Wir sehen hier auch, tatsächlich ist es Beta und jetzt kommt hier letztendlich der Aufruf, dass ich mich hier zu einem bestimmten Microsoft-Konto verbinden soll und jetzt kommt uns hier wieder dieser bekannte Dialog, den wir über die OAuth-Authentifizierung bekommen, wo ich gesagt bekomme, möchtest du User Voice ermöglichen, Daten in Visual Studio oder mit Visual Studio Online auszutauschen? Das kann ich dann annehmen.
Das Logon musstest du jetzt wieder nicht machen, das wäre auch gekommen, weil er schon in dieser Session im Browser eingemeldet war. Also genau, das wäre exakt. Sonst auch vorher noch gekommen, dieses gib bitte dein Passwort an.
So, und jetzt sehen wir hier unten, habe ich die Möglichkeit, wählen Sie ein Visual Studio Konto aus, für das das gelten soll. Jetzt sehen wir hier alle Konten, auf denen ich Zugriff habe. Das heißt, ich kann mir jetzt hier ein Konto aussuchen. Kann mir hier ein Konto aussuchen, muss es dann bestätigen. Und jetzt passiert Folgendes, dass User Voice die einzelnen Projekte hier ausliest und mir sagt, okay, wenn du aus User Voice ein Artefakt im TFS anlegen willst, möchtest du potenziell einen Bug oder ein Product Backlog Item anlegen, das kann ich jetzt hier dann noch auswählen für ein bestimmtes Teamprojekt. Das muss ich dann einmal hier speichern und dann wird User Voice für mich im Hintergrund diesen Service Hook anlegen. Und dadurch habe ich dann die Möglichkeit, hat er das schon gespeichert?
Ja, hat er gemacht.
Dadurch habe ich dann die Möglichkeit hier, also angenommen, ich würde jetzt User Voice verwenden, hätte ich dann hier die Möglichkeit, direkt einen Link zu einer Visual Studio Online Arbeitsaufgabe, so heißt es auf Deutsch, anzulegen. Das heißt, wenn Sie das übertragen auf eigene Anwendungen sehen oder auf vielleicht irgendein ein Serviceportal, das Sie bei sich im Unternehmen haben, irgendein ein Intranet-Portal, wo vielleicht Ihre Mitarbeiter irgendwelche Tickets erfassen und Sie diese Tickets gerne in Ihren TFS übernehmen würden, dann würden Sie das auf ähnliche Weise machen, hätten dann vielleicht auch irgendwo einen Link, der es Ihrem Service einfach erleichtert, Arbeit zwischen dem reinen Servicegeschäft und Ihrer Entwicklung auf sehr, sehr einfache Art und Weise und relativ schnell in die Alm-Plattform zu übergeben.
Und bei User Voice ist es auch so, dass auch Änderungen, wenn ich jetzt sage, der Status ändert sich, ist es fertig, mein Bug oder mein Feature, dann wird es auch in User Voice synchronisiert und die Leute sehen gleich, ah, das haben sie jetzt fertig gemacht.
Genau, so kann man dann das Feedback relativ schnell auch wieder an die entsprechende Stelle, für die es relevant ist, zurückgeben.
Ziemlich cool.
Upsi, deine Anwendung drängt sich immer in den Vordergrund.
Tja.
Genau, das hatten wir.
Genau. Und jetzt hoffen wir, wir haben Sie gut motiviert, dass Sie gelernt haben, dass es ganz einfach ist, mit den REST APIs zu interagieren. Der Authentifizierungsprozess ist auch ein Standard und gar nicht so kompliziert. Einmal programmiert und man hat ihn immer. Und die Service Hooks sind natürlich mega spannend, um so Integrationsfeatures zu machen. Genau, habe ich glaube ich schon mehrfach gesagt, seit Ende Februar gibt es vom TFS 2015 die erste Version und die hat auch schon REST API drin. Service Hooks da eben noch nicht so ganz, weil sie noch nicht konfigurierbar sind, aber das kommt alles noch und wie gesagt, es wird weiterentwickelt. Wir haben auf unserem Stand, haben Sie sicherlich schon gesehen, wir freuen uns natürlich auch, Sie dort begrüßen zu dürfen, im Laufe des Tages einen Showcase aufgebaut, der TFS Evolution heißt. Und den haben wir auch auf GitHub gestellt. Das heißt, wir laden Sie natürlich auch ganz herzlich ein, sich dort den Source Code anzuschauen, wie wird da mit der REST API interagiert und natürlich gerne auch Features hinzuzufügen, die für Sie noch sinnvoll erscheinen. Open Source.
Ja.
Willst du noch was dazu sagen?
Nee, gut. Hast du gut gemacht.
Danke.
Deswegen, wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Das ist die Uli. Uli ist bei uns Senior Software Engineer, wenn ich sage uns, bei der Compliment AG. Wer Fragen hat, kann ihr gerne eine E-Mail schreiben oder auf Twitter zuzwitschern.
Genau. Oder auf dem Blog vorbeischauen, da gibt es auch ein paar Artikel zu dem REST API-Thema. Und natürlich Carsten Kempe, known as VIP für MVP, nee, MVP, sorry, aber VIP natürlich auch. MVP für Visual Studio Alm. Bei uns auch Berater für allen Themen und hat auf seinem Blog almspots.net auch ziemlich viel darüber geblockt. Und dann danken wir Ihnen für die Aufmerksamkeit.